Hallo Sonja,
Hallo Morgana.
wir sind wieder da.
Auf jeden Fall.
Ja, nachdem es letzte Woche mir gesundheitlich absolut nicht gut ging, ich bin auch immer noch ein bisschen angeschlagen, mussten wir leider die Folge verschieben. Aber umso gespannter bin ich jetzt auf die neue Folge, auf den neuen Fall, den Sonja mir heute erzählen wird. Ja, du hast mir ja, beziehungsweise mir, du hast ja auf Insta dieses Bild da gepostet und ich habe die ganze Zeit überlegt, so, okay. Dann hatte ich irgendwie den Vampir von Düsseldorf im Kopf.
Ja, kann man schon denken, ne, wenn man das sieht.
Aber, ja, weiß ich nicht. Ist es der Vampir von Düsseldorf?
Nein, das kann ich schon mal direkt am Anfang sagen. Der ist es nicht. Ich habe auch schon gedacht, als ich das Bild gepostet habe, werden wahrscheinlich, also Leute, die den Fall kennen, werden wahrscheinlich denken, dass das der aus Düsseldorf ist, aber der ist es tatsächlich nicht.
Ja, musste ich tatsächlich dran denken. Hatte ich tatsächlich im Kopf. Aber gut, dann ist es ja eben nicht. Ja,
Nee.
bin auf jeden Fall sehr gespannt und sehr froh, dass wir heute wieder aufnehmen.
Ja,
Ja.
ich freue mich auch total. Also, ne, da auf die guten Sachen muss man ja manchmal ein bisschen warten,
Ja,
deswegen.
stimmt. Ja, ich lag dann da im Bett und dachte mir so, Mann, aber ich habe halt wirklich kein Wort rausgekriegt. Ich habe irgendwie die ganze Woche über nur Hustenbonbons gefuttert und ja, ganz weg ist es noch nicht, aber muss ja heute auch nicht so viel quatschen wie die Sonja.
Ganz
Und
genau. Auf jeden Fall stelle ich ja heute vor.
ich wollte auf jeden Fall auch noch mal kurz was ansprechen,
Ja.
da mich ein paar Nachrichten erreicht haben. Letzte Woche zur Folge, nee, vorletzte Woche, ja, oh, zeitliches Denkvermögen ist noch nicht so ganz auf der Höhe. und zwar wollte ich nur darauf eingehen, dass alles, was hier in diesem Podcast besprochen wird, unsere Wahrnehmungen sind, unsere Meinungen, die natürlich nicht immer mit jedem konform gehen werden. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung und auf eine eigene Wahrnehmung. Und es ging halt einfach darum, um eine Aussage, die ich getätigt habe in der letzten Folge, als ich sagte, dass ich der Meinung bin, dass jemand nicht ohne psychische Vorerkrankung von jetzt auf gleich sein komplettes Weltbild verliert aufgrund einer Spielsucht. Ist so meine Meinung, ist so meine Wahrnehmung und
Ja.
dazu stehe ich auch. Ne, dass das jeder ein bisschen anders sieht, ist auch vollkommen in Ordnung, aber dann meine Meinung als grundsätzlich falsch abzustempeln, finde ich dann schon ein bisschen schwierig, weil jeder hat halt eben das Recht auf seine eigene Meinung und
Ja.
wollte halt nur noch mal erwähnen, dass alles, was wir hier besprechen, unsere Wahrnehmung ist, unsere Meinung und das, wie gesagt, ne, auch vollkommen legitim ist, wenn jemand nicht unserer Meinung ist.
Genau, und was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass wir ja auch keine Experten sind zu gewissen Themen, ne? Wir sind beide keine Psychologin, keine Ermittlerin oder sonst irgendwas. Also wir stützen halt unsere Aussagen auf die Recherche und auf Aussagen anderer quasi. Und der Rest ist dann halt unsere eigene Meinung oder unsere eigene Wahrnehmung. Und natürlich wird sich da auch mit Sicherheit irgendwann mal ein Fehler einschleichen oder irgendwie was, was wir vielleicht nicht ausreichend recherchiert haben oder sonst irgendwas. Aber ja, wir sind auch nur Menschen und keine Experten, deswegen ja, muss man da immer
Genau.
schauen. Aber es ist natürlich gut, wenn so eine Diskussion dann irgendwie ausbricht. Ne? Dafür
Ja,
machen
auf
wir
jeden
das ja irgendwie
Fall.
auch.
Na klar, natürlich. Ne?
Genau.
Wenn wir hier grundlegende falsche Sachen erzählen, ne, die halt wirklich, keine Ahnung, wenn es jetzt zum Beispiel um, ach, mir fällt jetzt nichts ein. Ja, der Kaffee kommt aus Spanien und dann kommt der Kaffee aber eigentlich aus Italien. Ja, dann ist es halt falsch. Das hat dann auch nichts mit einer Meinung zu tun oder einer Wahrnehmung. Dann ist das faktisch falsch.
Genau.
Ne? Da
Da kann
gehen wir
man uns
dann
auch
auch
gerne drauf
mit.
aufmerksam machen, sag ich mal.
Genau richtig. Das sind wir dann auf jeden Fall auch immer offen für. Aber wenn
Genau.
es ja halt wirklich um unsere eigene Meinung geht, dann ist das eben so.
Genau. Aber man kann ja über alles diskutieren. Das ist ja auch der Sinn der Sache irgendwo.
Genau. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass wir heute wieder da sind und gemeinsam aufnehmen. Hab mich schon sehr gefreut, nachdem ja irgendwie die letzte Woche irgendwie alles schiefgelaufen ist. Möchtest du vielleicht erzählen, was dir so passiert ist, Sonja? Ich fand das.
Ja, gerne. Da erinnere ich mich sehr gerne dran. Und zwar ist der Laptop, mit dem ich immer aufnehme, Da ist mir letzte Woche natürlich glücklicherweise ein komplettes Glas Wasser drüber ausgelaufen. Das ganze Wasser ist komplett in die Tastatur gesunken und ich hatte einen kleinen Nervenzusammenbruch und dachte natürlich, Scheiße, auf gut Deutsch, der Laptop ist kaputt. Aber
Tausch
ich
geht's
habe
denn
den
mir nur
dann
so?
getrocknet und geföhnt und alles und ja, da bin ich wieder.
Dann schrieb sie mir nur so, Morgana, du glaubst es nicht. Was denn? Ich habe meinen Laptop ertränkt. Ja, und wie der Zufall so wollte, musste ich tatsächlich mein iPad irgendwie ja, zur Reparatur schicken, weil das von jetzt auf gleich entschieden hat, einfach nicht mehr anzugehen. Das iPad habe ich dieses Jahr gekauft, also das ist nicht alt.
Ja.
Ja, war dann natürlich auch echt super, weil ich mit dem iPad halt alles mache. Ich schneide damit die Folge, ich schneide damit alles, ich mache die Grafiken. Ja, jetzt sitze ich hier so ein bisschen ja, nackt da und fühle mich sehr leer ohne mein iPad, muss ich gestehen.
Ja, das
Vor allem,
glaube ich
weil ich dann
dir.
abends nicht mehr Teen Wolf im Bett gucken kann übers iPad.
Oh
Aber
nein.
gut, da muss ich durch.
Ja, das war ja sehr passend, dass bei uns beiden die elektronischen Geräte versagt haben in der gleichen Woche.
Ich weiß aber auch nicht, was jetzt aktuell los ist, ne? Aber gut.
Ja, es sollte auf jeden Fall letzte Woche nicht sein, aber wir sind ja back.
Yes, here we are. Und ich bin
Gut.
gespannt.
Ja, ich auch. Also ich bin gespannt, was du zu dem Fall sagst, weil ich kann ja schon mal ein bisschen im Vorhinein was dazu sagen.
Sehr
Und
gerne.
zwar wird der Fall richtig heftig, sage ich jetzt mal. Also der wird ziemlich brutal und ziemlich, ja, ich trage das auch alles ziemlich detailliert vor, sage ich mal. Deswegen kann ich echt an alle appellieren mit schwachem Magen. Das ist nichts für euch heute. Also ja, wir werden auf jeden Fall die Triggerwarnung in die Folgenbeschreibung schreiben, aber ich sag's lieber nochmal. Also das wird wirklich sehr brutal und sehr detailliert, grausam. Also ja, passt auf euch auf.
Stay
Ja,
safe. Okay.
genau. Gut. Bist du soweit?
Ich bin soweit, erzähl's mir.
Alles klar. Also ich kann ja schon mal sagen, wie der Fall heißt. Und zwar heißt der Fall der Vampir von Sacramento. Also nicht von Düsseldorf, sondern von Sacramento. Und genau, mein Fall behandelt das Leben und die Taten von Richard Trenton Chase. Ich frage mal kurz, Morgana, kennst du nicht, oder?
Nee, sagt mir gar nichts tatsächlich.
Okay,
Überhaupt
perfekt.
nichts.
Das sind ja die besten Voraussetzungen.
Also, was heißt gar nichts? Ich habe das so schon mal gehört, ja, aber ich bin da jetzt nicht wirklich in der Materie drin oder in dem Fall. Also dann doch
Okay.
schon sehr neu für mich.
Ja, perfekt. Das passt doch. Die Verbrechen fanden in den 70er Jahren statt und ich mache noch mal kurz eine zeitliche Einordnung. Ja, 70er war natürlich die Hochzeit der Hippies. Alle trugen Schlaghosen, Paisley-Muster. ABBA gewann 1974 den Eurovision Song Contest mit Waterloo. Der erste Star Wars-Film lief 1978 in den deutschen Kinos. Und 1974 wurde Deutschland Weltmeister. So viel erstmal zur zeitlichen Einordnung.
Bei Star Wars hattest du mich.
Ja,
Ja.
gut. Habe ich tatsächlich nie gesehen. Ich weiß, Schande über mich.
Was? Oh mein Gott. Also
Ja.
das riesen Darth Vader Poster in meinem Wohnzimmer ist sehr enttäuscht von dir.
Oh je.
Just saying.
Ja, ich höre es tatsächlich oft, aber ich kann mich nicht
Ja,
überwinden. Vielleicht
schäm dich.
irgendwann mal.
Schäm dich.
Ja, dann. Ja, Richard Chase wurde am 23.05.1950 in Sacramento, Kalifornien, in den USA geboren. Er war das erste Kind seiner Eltern Beatrice Chase und Richard Chase Senior. Die familiären Verhältnisse, in denen Richard aufwuchs, kann man als problematisch bezeichnen. Seine Eltern hatten nicht besonders viel Geld und innerhalb der Familie kam es oft zu Streitigkeiten. Richards Vater verfiel dem Alkohol und Richards Mutter Beatrice warf ihm vor, Drogen zu nehmen, um sie vergiften zu wollen. Richard bekam diese Streitigkeiten natürlich mit und wurde von seinen Eltern im Rahmen ihrer Erziehungsmethoden geschlagen und körperlich gezüchtigt. Das klingt jetzt für unsere Zeit erstmal schlimm, aber in den 50er Jahren war das leider gang und gäbe. Also da war das einfach so. Insofern waren die Erziehungsmethoden seiner Eltern, obwohl diese als sehr streng beschrieben wurden, nicht ungewöhnlich zu dieser Zeit. In seiner frühen Kindheit wird Richard als unauffälliges und gewöhnliches Kind beschrieben. Er fällt auch in seiner Schule nicht durch besondere Verhaltensweisen auf und scheint keinen besonderen Hang zur Gewalt zu haben. Dies ändert sich jedoch deutlich, als er älter wird. Im Alter von 10 Jahren entwickelt Richard eine starke Obsession mit toten Tieren. Vor allem auf Katzen hatte er es in seiner Anfangszeit abgesehen. Er tötete sie und war wie besessen von ihrem Blut. Nach kurzer Zeit folgten Vögel, Hasen und Hunde. Ich mache mal kurz einen Break und habe dazu nämlich noch was gehört zu dieser Sache mit den Tieren. Man hört ja ziemlich oft über Serienmörder oder Mörder allgemein, dass sie in ihrer Kindheit Tiere töten. Und dazu hat Professor David Wilson, ein Kriminologe, gesagt, dass tatsächlich viele Kinder so eine Phase durchleben, in der sie Tiere quälen. Aber im Unterschied zu späteren Mördern entwickeln die Kinder irgendwann Empathie und erkennen quasi den Schmerz, den sie den Tieren antun. Aber Richard wird dies nie tun. Obwohl er für Außenstehende mehr oder weniger normal und nicht auffällig merkwürdig wirkte, entwickelte Richard immer mehr ungewöhnliche Verhaltensweisen. Als er 13 wurde, begann er im Haus seiner Eltern kleine Feuer zu legen und beim Kochen Pfannen verbrennen zu lassen, sodass es im Haus unerträglich heiß wurde. Außerdem machte er auch mit 13 immer noch ins Bett. In seiner Jugendzeit begann er bald mit Alkohol, Marihuana, LSD und anderen chemischen Drogen zu experimentieren. Viele Quellen geben an, dass er bedenklich hohe Dosierungen zu sich genommen hatte. Außerdem wurde ihm mit zunehmendem Alter bewusst, dass er sich in einem Aspekt grundlegend von seinen gleichaltrigen Mitschülern unterschied. Diese begannen nämlich, sich für Mädchen zu interessieren und führten die ersten auch sexuellen Beziehungen. Richard war jedoch impotent und obwohl er tatsächlich auf einige Dates ging, scheiterten diese immer deswegen. Zu diesem Problem kommt, dass Richard eine Hypochondrie entwickelte. Er bildete sich schlimme Krankheiten ein und behauptete sogar, sein Herz höre zeitweise ganz auf zu schlagen. Um seine scheinbar körperlichen Probleme zu lösen, tötet er weitere Tiere. Er entnahm die Organe aus den Kadavern und hielt sich diese an den Kopf. Er hielt an der Vorstellung fest, dass dies ihn heilen könnte. Also er dachte quasi, dass die Energie aus den Organen in seinen Kopf übergehen und dies ihn quasi wieder gesund machen könnte.
Ja, natürlich.
Ja.
Vollkommen
logisch.
Legitim, ja. Okay.
Ja, es wird noch schlimmer, Morgana. Also, das war
okay. Erst der Ich glaube, ich hole mir mal mein Kuscheltier.
Ja, ist besser.
Ja.
Im Laufe seiner Jugend wurden seine Verhaltensweisen immer extremer. Und er trank immer mehr Alkohol und nahm auch immer mehr Drogen. Seine Noten wurden immer schlechter und er kümmerte sich bald gar nicht mehr um seine schulische Laufbahn. Trotzdem schaffte er ganz knapp seinen Highschool-Abschluss im Jahre 1968. 1976, also ein paar Jahre später, wurde Richard Chase das erste Mal in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Er litt nach wie vor unter seiner Impotenz und stellte die Vermutung auf, dass diese davon kommt, dass er zu wenig Blut in seinem Körper hat. Aufgrund dieser Vorstellung tötete er ein Kaninchen und injizierte sich dessen Blut. Und davon hatte er dann natürlich eine Blutvergiftung.
Moment, er hat sich das gespritzt, also er hat es nicht oral aufgenommen.
Nee, er hat es sich tatsächlich injiziert, also ja.
Okay.
Alles in den gut. Arm.
Ah, okay.
Ja, schon echt krank. In der psychiatrischen Klinik spricht er offen über seine Vorlieben und Fantasien und wird sogar einmal erwischt, wie er einen Vogel tötete und dessen Blut trank. Dort wurde Richard das erste Mal von den Mitarbeiterinnen Vampir genannt. In der Klinik stellten die Ärztinnen zunächst unterschiedliche Diagnosen, darunter eine paranoide Schizophrenie und eine drogenbedingte Psychose. Trotz aller Warnsignale wurde Richard 1977 entlassen. Seine Eltern sollten sich weiter um ihn kümmern. Also die Ärzte haben quasi Richard wieder zu seinen Eltern in die Obhut gegeben. Richards Mutter nahm dies aber nicht besonders ernst und war sich sicher, dass die verschriebenen Medikamente ihrem Sohn nicht helfen würden und setzte diese eigenständig ab. Das sollte ein ziemlich großer Fehler sein. Im August desselben Jahres fand schließlich ein maßgebender Moment in Richards Leben statt. 320 Kilometer entfernt von Sacramento wird sein Auto in Pyramid Lake, in einem Reservat, von Polizisten entdeckt. Richards Auto ist im Sand stecken geblieben und er konnte nicht weiterfahren. Die Polizisten überprüften seinen Wagen und machten einen erschreckenden Fund. Der Innenraum des Wagens war von oben bis unten voll Blut. Im Kofferraum entdeckten die Polizisten einen Eimer, in dem eine Leber lag. Sie gingen sofort von einem mutmaßlichen Mord aus und suchten die Umgebung des Autos gründlich ab. Einige Kilometer entfernt entdeckten sie einen komplett entkleideten Mann, der blutverschmiert auf einem Felsen saß. Richard wurde entdeckt. Als er die Polizisten sah, ergriff er sofort die Flucht und rannte in die Wüste. Er hatte jedoch keine Chance und die Polizisten nahmen ihn fest. Richard beteuerte immer wieder, dass das Blut an seinem Körper von ihm selbst stammte. Er sagte, wortwörtlich, das Blut ströme einfach aus ihm raus. Die Polizisten glaubten ihn zunächst natürlich nicht und ließen das Blut aus dem Wagen untersuchen. Es stellte sich raus, dass das Blut von einer Kuh stammen müsse. Richard wird daraufhin tatsächlich ohne Anklage wieder entlassen. Im Dezember 1977 sollte seine Obsession schließlich nicht mehr nur das Blut von Tieren betreffen. Der 51-jährige Ambrose Griffin lud an einem milden Dezembertag seine Einkäufe aus seinem Auto. Er parkte vor seinem Haus in der Robertson Avenue in Sacramento, eine ruhig gelegene Wohnsiedlung. Plötzlich bricht er zusammen und stirbt noch an Ort und Stelle in seinem eigenen Vorgarten. Seine Frau fand ihn neben seinem Auto liegend und dachte sofort an einen Herzinfarkt. Dies sollte sich jedoch nicht bewahrheiten, denn was seine Frau nicht mitbekam, war, dass aus einem vorbeifahrenden Auto auf ihren Mann geschossen wurde. Griffin starb an der Kugel in seiner Brust und hinterließ zwei Kinder. Die Ermittlungen stellten sich als sehr schwierig heraus. Es gab niemanden, der ein Motiv gehabt hätte, Ambrose Griffin zu töten. Er war beliebt in der Nachbarschaft und hatte an sich keinerlei Feinde. Auch die Spurensicherung konnte keine brauchbaren Beweise sichern, außer die Patronenhülsen der Tatwaffe auf der Straße. Ray Biondi, der Ermittler, der die Mordkommission zu diesem Fall leitete, ging zu dieser Zeit von einem Zufallsmord ohne persönliches Motiv aus. Zu der Zeit dachten sie nicht im Entferntesten daran, dass dies der erste Mord eines berüchtigten Serienmörders sein wird. Im Januar 1978 sollte diese Mordserie weitergehen. Richard fällt zu dieser Zeit auf, weil er in zahlreiche Häuser einbricht und diese verwüstet. Er wird jedoch erwischt und bekommt viele Anzeigen. Am 23. Januar 1978 wurde die, zu dem Zeitpunkt schwangere, 22 Jahre junge Theresa Wallen getötet. Auf sie wird in ihrem eigenen Haus dreimal geschossen. Als die Detectives am Tatort ankamen, sahen sie pures Chaos und pure Grausamkeit. Das ganze Haus war verwüstet worden. Überall lag Müll, getränkt in Blut. Das Ausmaß des Grauens offenbarte sich jedoch erst, als sie Theresa fanden. Sie lag blutüberströmt auf dem Boden ihres Wohnzimmers. Ihr wurde mit einem tiefen Schnitt die Bauchhöhle aufgeschlitzt und es sah danach aus, dass ihr Mörder in ihrem Organ rumgewühlt hätte. Richard Chase tötete mit dieser Tat nicht nur Theresa Wallin, sondern auch ihr ungeborenes Kind. Die Spurensicherung fand auch in diesem Fall einige Spuren. Im Briefkasten des Hauses lag eine unbenutzte Patrone. Hierbei handelte es sich um die gleiche Patronenart, wie zuvor beim Mord an Ambrose Griffin gefunden wurde. Einer der Ermittlerinnen fand außerdem einen Joghurtbecher, aus dem augenscheinlich Blut getrunken wurde. Selbst für die erfahrenen Ermittlerinnen war dieser Tatort einer der schlimmsten Funde, die sie jemals machen mussten. Das FBI geht bei dieser Tat von einem unorganisierten Mörder aus. Bei diesen geschieht die Tat aus Wut oder aus anderen Emotionen und war quasi nicht lange Zeit vorher geplant. Dies schließen sie aus, na, die, so, nochmal. Dies schließen sie aus der Verwüstung des Tatorts und wie Theresa umgebracht worden war. Alles wirkte chaotisch und ungeplant. Obwohl ein Nachbar angab, Richard gesehen zu haben und seine äußerliche Erscheinung relativ genau beschrieb, verdächtigten sie ihn zunächst nicht. Das fand ich auch ziemlich heftig eigentlich, weil der ja quasi vorher schon gesehen worden ist, wie er in fremde Häuser reinschaute
Ja.
und wie er quasi auch Häuser verwüstete und trotzdem kam keiner auf die Idee, dass er das sein könnte.
Ja. Okay, und wie alt war er da jetzt dann zu dem Zeitpunkt? Also wann hat er seinen ersten Mord begangen?
Also zu dem Zeitpunkt war er 28 Jahre alt. 27 oder 28, genau.
Okay, krass, ja.
Ja, und das war tatsächlich auch noch nicht das Schlimmste. Also es wird noch schlimmer.
Okay.
Nämlich nur wenige Tage nach dem zweiten Mord, in denen die Ermittlungen auf Hochtouren liefen und eine Sonderkommission eingerichtet wurde, schlägt Richard wieder zu. Am 27.01.1978 sollte es vier weitere Morde geben. In einem Einfamilienhaus im Marywood Drive werden drei Leichen gefunden. Evelyn Myers wohnte mit ihrem sechsjährigen Sohn Jason in einem Einfamilienhaus im Marywood Drive in Sacramento. An diesem Abend war sie mit Jason zu Hause und passte dazu noch auf ihren 22 Monate alten Neffen David Michael Ferreira auf. Um sich eine kleine Pause zu gönnen, rief sie ihren Nachbarn Daniel Meredith an und fragte ihn, ob er für kurze Zeit auf die Kinder aufpassen könne, damit sie Zeit für ein Bad hatte. Da Daniel und Evelyn nicht nur Nachbarn, sondern mittlerweile auch Freunde waren, kam er direkt rüber und spielte mit den Kindern, während Evelyn ihr entspannendes Bad nahm. Einige Zeit später hörte Daniel, wie jemand sich Zutritt zum Haus verschaffte. Er lief in den Flur, um zu schauen, was dort vor sich ging, und traf auf Richard Chase. Dieser blickte ihm in die Augen und schoss ihn in den Kopf. Daniel fiel noch im Flur auf den Boden und starb. Der sechsjährige John, so, sah die Tat mit an und rannte schreiend weg, um zu seiner Mutter Evelyn zu gelangen, die sich immer noch in der Badewanne befand. Richard rannte dem Jungen hinterher und schoss ihm zweimal in den Kopf. Auch Jason starb sofort. Auf dem Weg ins Bad entdeckte Richard den kleinen David. Auch ihn tötete er mit zwei gezielten Schüssen in den Kopf. Als er schließlich das Badezimmer erreichte, tötete er Evelyn in der Badewanne. Wieder mit einem Schuss in den Kopf. Was er schließlich mit den Leichen von Evelyn und Daniel tun würde, ist an Grausamkeit und Perversion kaum zu übertreffen. Ich sag noch mal eine kleine Warnung, jetzt wird's richtig schlimm.
Oh no.
Ja, und ich find's eigentlich bis jetzt schon ziemlich schlimm, aber das setzt jetzt noch mal echt einen drauf.
Vor allem auch zwei kleine Kinder zu erschießen.
Ja, das ist echt heftig. Also vor allem so eiskalt einfach in den Kopf, ne? Also.
Das gleicht ja schon der Hinrichtung. Das ist ja. Puh.
Ja, und so völlig wahllos einfach, ne? Einfach in irgendein Haus eingebrochen und. Na. Ich mach mal weiter. Er trug Evelyns Leiche aus der Badewanne und legte sie auf ihr Bett. Er nahm ein Messer und stach ihr mehrmals in den Rücken und in ihren Nacken. Nach jedem Stich saugte er das herauslaufende Blut aus ihrem Körper und trank es. Danach schnitt er ihren Torso auf und holte ihr Blut mit einem Eimer aus ihrem Körper. Zudem nahm er noch einige Handlungen an ihr vor, die man unter dem Begriff Nekrophilie ordnet, aber darauf gehe ich jetzt nicht noch detailliert ein. Aber man kann es sich ja dann vorstellen. Die Leiche des kleinen Davids nahm er mit ins Badezimmer und richtete ihn ähnlich zu. In diesem Moment klopfte es an der Tür. Richard floh durch ein Zimmer zum Hinterhof und nahm die Leiche von David mit. Er stieg in Daniels Auto ein und fuhr weg. An der Tür klopfte ein Mädchen aus der Nachbarschaft, mit dem sich der sechsjährige Jason zuvor verabredet hatte. Als keiner ihr die Tür öffnete, ging sie sofort zu einem anderen Nachbarn und erzählte es ihm. Dieser ging zu Evelyns Haus und verschaffte sich Zutritt. Als er den blutigen Tatort entdeckte, rief er sofort die Polizei. Als die Beamtinnen am Tatort ankamen, war ihnen sofort klar, dass es sich um denselben Täter wie zuvor handeln müsste. Die Tatvorgänge waren sich so ähnlich, dass es keine Zweifel gab. Die Polizistinnen suchten verzweifelt den 22 Monate alten Jungen, der sich nicht in der Wohnung befand. Sie baten sogar die Bevölkerung um Mithilfe, um den Jungen schnellstmöglich zu finden. Da die Morde alle bei den Opfern zu Hause oder in unmittelbarer Entfernung stattfanden, war die Angst der Bürger von Sacramento besonders groß. Es wurde mehrfach appelliert, die Türen abzuschließen und wachsam zu sein. Richard Chase ist an diesem Januarabend jedoch nicht unbemerkt entkommen. Neben zahlreichen Hand- und Fußabdrücken, die im Haus sichergestellt werden konnten, wurde er auch von mehreren Passanten gesehen. Sie beschrieben ihn als langhaarig, weiß, circa 1,80 groß, ungepflegt und, ganz wichtig, dass er eine auffällige orangene Jacke trug. Er wurde dabei beobachtet, wie er sich an Häuser anschlich und in die Fenster schaute. Trotz der Spuren und der relativ detailreichen Beschreibung kamen die Ermittlungen nicht voran. Bis eine frühere Mitschülerin von Richard, Nancy Holden, ein Phantombild von ihm entdeckte. Sie erkannte ihn sofort und meldete sich bei der Polizei. Am Tag der Ermordung von Theresa Wallin, also der zweite Mord, traf sie Richard im Town und Country Center in Sacramento. Sie erzählte den Beamten, dass er an diesem Tag von oben bis unten verdreckt war und sie mit einem leeren Blick ansah. Außerdem war auf seiner Kleidung Blutspritzer zu sehen. Sie erkannte ihn zunächst nicht, doch Richard sprach sie an und verwickelte sie in einem Gespräch, in dem er auch seinen Namen sagte. Da Richard sich aber sehr merkwürdig verhielt, stieg Nancy in ihren Wagen und fuhr weg. Dieser Vorfall fiel ihr wieder ein, als sie das Verhandlungsfoto sah. Nancy sagte außerdem aus, dass Richard an diesem Tag eine auffällige orangene Jacke trug. Da der Vorfall im Reservat in seiner Akte vermerkt war, fanden sie die Adresse schnell heraus und fuhren direkt zu seiner Wohnung. Diese befand sich in der Watt Street in Sacramento in einem mittelgroßen Wohnkomplex. Die Polizisten klopften an der Tür von Apartment 15 und hörten Geräusche, doch niemand öffnete die Tür. Da sie zu dem Zeitpunkt keinen Durchsuchungsbefehl hatten, mussten sie auf weitere Anweisungen warten. Nach einiger Zeit kam Richard mit einer Kiste beladen aus seinem Apartment. Als er die Beamten sah, rannte er sofort los. Weit sollte er jedoch nicht kommen. An der Eingangstür zu Apartment 14 wird er überrumpelt und von den Polizisten zu Boden gerungen. Er wird festgenommen und zeitgleich wird seine Wohnung durchsucht. Der kleine David wird zu dem Zeitpunkt immer noch vermisst. Was die Polizisten in seiner Wohnung fanden, machte das Ausmaß seiner Taten nochmals in grausamster Weise deutlich. Die ganze Wohnung war von oben bis unten mit Blut verschmiert. Es gab kaum ein Möbelstück, an dem kein Blut klebte. Im Kühlschrank fanden sie mehrere Einmachgläser mit ganzen Organen, einen Mixer, in dem die Überreste von Organen waren, Teile von Knochen und Tupperware mit Teilen eines Gehirns. Der vermisste Junge wird jedoch nicht gefunden. Richard wird daraufhin auf der Wache befragt. Er gab bereitwillig zu, dass er Tiere tötete, Katzen, Hunde, aber zu den Morden bekannte er sich nicht. Er verstrickte sich in Widersprüchen und gab an, von Nazis verfolgt zu werden. Die Beweise sprachen jedoch für sich und Richard wurde ins Gefängnis gebracht. David Ferreira, also der kleine Junge, wird erst 2 Monate nach dem Mord gefunden. Die stark
Oh
verweste
Mann.
Leiche, ja, also schon ziemlich lange war der dann noch vermisst.
Vor allem ist es ja offensichtlich, dass er es war, ne? Ich meine, wenn man erkennt ja den Unterschied zwischen menschlichen Organen und tierischen Organen.
Ja, auf jeden
Und
Fall.
ich will mir nicht vorstellen, was das für eine Geruchskulisse da an dem Tatort gewesen sein muss, wenn da überall Blut und das riecht ja dann auch mit der Zeit, ne?
Ja, das
Oh.
habe ich mir tatsächlich auch gedacht bei der Recherche. Und noch ein sehr unangenehmer Fun Fact. Ja, Fun wohl nicht, aber ein Fact. Die haben nachher die Inhalte des Mixers überprüfen lassen und der Richard Chase hat tatsächlich versucht, Gehirn und andere Organe mit Cola zu vermischen,
Oh.
um dann quasi einen Smoothie daraus zu machen.
Oh, ich glaube, ich kann erstmal kein Cola mehr
Boah,
trinken.
schrecklich, oder? Also als ich das gelesen
Oh.
habe, war ich auch nur so, nee, ich brauche eine Pause.
Oh.
Ja, ich sag ja, der Fall
Ekelhaft.
hat's echt in sich.
Ja, vor allem jetzt ist er aber im Gefängnis, ja, also in Untersuchungshaft.
Genau, der ist jetzt erstmal in Untersuchungshaft und ja, in der Zeit wird dann auch noch halt die Leiche gesucht von einem kleinen Jungen und ja, die wird dann gefunden.
Oh Mann.
Nämlich in einer kleinen Box hinter einer Kirche. Und die Ermittlerinnen haben halt auch nachher gesagt, dass die halt schon natürlich komplett verwest war, aber sie konnten ihn dann doch erkennen quasi. 1979 findet dann schließlich der Gerichtsprozess statt. Richard Trenton Chase wird angeklagt, 6 Menschen ermordet zu haben. Wegen seiner psychischen Verfassung plädierte sein Verteidiger auf schuldunfähig. Die
Sein
Staatsanwaltschaft.
was?
Verfeige, habe ich gesagt.
Sein Pfeffer.
Wir versuchen ganz ernst zu sein.
An der Stelle möchte ich auch kurz anmerken, wenn wir jetzt hier so zwischendurch lachen oder so, Leute, heißt das nicht, dass wir die Sachen weniger ernst nehmen oder so. Es ist einfach nur so, ja, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern, weil wir hier ja dann doch sehr krasse Themen auch behandeln und ich glaube, wenn man zwischendurch nicht mal kurz ein bisschen ja, lacht oder
Ja.
durchatmet, dann ist das schon sehr harter Tobak.
Genau, das stimmt. Das heißt natürlich in keinster Weise, dass wir nicht mit den Opfern Mitleid haben oder irgendwie die Taten verherrlichen wollen oder sonst irgendwas. Also auf gar keinen
Genau.
Fall. Nur, das ist unsere Art.
Ja, das braucht man aber auch so zwischendurch so ein bisschen.
Einmal
Ne?
durchatmen.
Ja, richtig.
Das stimmt. Ja. Die Staatsanwaltschaft, also habe ich ja gerade gesagt, also die Verteidigung, so jetzt nochmal, plädierte tatsächlich auf schuldunfähig wegen seiner psychischen Erkrankung. Und die Staatsanwaltschaft plädierte auf schuldfähig und forderten die Todesstrafe. Als Grund für seine Taten erklärte Richard, dass er das Blut seiner Opfer brauchte, um sich selber zu therapieren. Er beschrieb sich selbst tatsächlich als O-Ton guten Menschen. Da die Beweise deutlich waren und alles darauf hinwies, dass Richard sich dem Unrecht bewusst war, das er verbrach, war die Jury sich schnell einig. Er wurde wegen sechsfachen Mordes zum Tod in einer Gaskammer verurteilt. Bevor das Urteil jedoch vollzogen werden konnte, beging Richard Trenton Chase Suizid und wurde am 26. Dezember 1980 tot in seiner Zelle aufgefunden. Das war's.
Feige.
Ja, ne?
Richtig feige.
Ja, der hatte tatsächlich, der hatte ta Antidepressiva bekommen im Gefängnis und hat die dann aber nicht genommen, sondern hat die gesammelt und ist dann an einer Überdosis gestorben.
Okay.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich es zum Lachen oder Heulen finde, aber die Tatsache, dass er behauptet hat, dass er von Nazis verfolgt wurde und dann durch eine Gaskammer sterben soll.
Boah, echt, ne? Mein Gott, das ist echt die Ironie des Schicksals, würde ich sagen.
Ja, absolut. Tja.
Ja, Morgana, was sagst du zu dem Fall?
Ich dachte für einen kurzen Augenblick, ich bin mir aber nicht sicher, ob es gab mal so einen ähnlichen Fall. Da hatte ich eine Folge bei Medical Detectives, glaube ich, mal gesehen gehabt. Ich bin mir aber
Ja.
nicht sicher, ob das der Fall war, weil der nicht so detailliert erzählt war dort.
Ja.
War er zwischenzeitlich auch in einem anderen Staat tätig?
Nee, tatsächlich war der nur in Sacramento, außer dieses,
Okay.
was ich am Anfang erzählt hatte, in diesem Reservat, wo er da entdeckt worden ist, mit dem, wo er nackt auf diesem Stein saß und so weiter. Das war nicht mehr in Sacramento, aber ansonsten waren alle Taten nur da.
Okay, weil da gab es mal so einen ähnlichen Fall, auch in den USA, auch ja, in den 90ern, vielleicht 80ern, ich bin mir gerade echt nicht sicher.
Ja.
Und da war das Äußerliche, also das Erscheinungsbild des Täters bekannt und die
Ja.
haben ihn einfach nicht, also sogar die Identität, nicht nur das, die wussten, wer er war,
Boah.
aber die haben ihn einfach nicht gekriegt und er ist dann von Staat zu Staat gehoppt.
Ja.
Und konnte da weiter morden,
Ja,
weil die
das
ihn.
finde ich auch da so heftig, weil die hatten ja genaue Beschreibungen, die wussten quasi, dass dieser Typ schon einmal so aufgefallen ist, weil wenn, ich finde, wenn man jemanden entdeckt, der blutverschmiert nackt auf dem Stein sitzt mit einer Kuhleber im Kofferraum, da sollte man
Ja.
nur eigentlich denken, so, okay, der hat vielleicht noch andere Sachen vor, ne? Und dass sie das dann nicht gefunden
Eventuell.
haben, trotz dieser ganzen Beschreibung, finde ich schon echt, boah,
Das ist
enttäuschend.
natürlich dann auch sehr, 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 sehr schwierig. Aber allgemein finde ich, bei sehr, sehr vielen Fällen wurde einfach auch nicht richtig ermittelt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Das kriege ich immer und immer wieder mit. Also ich meine, ich kann es nicht nachvollziehen, wie dann sich solche Ermittler fühlen oder wie das so abläuft. Man kriegt das ja immer nur augenscheinlich, also von außen mit. Man steckt ja nicht drin, ne? Aber ich frage mich dann halt immer, wo waren die? Oder was haben die gemacht?
Ja.
Ne? Also es gibt so viele Fälle, wo dann wirklich die Polizei einfach sehr ignorant war und auf Hinweise und Indizien nicht eingegangen ist, da nicht weiter in diese Richtung ermittelt hat. Das kriege ich immer und immer wieder mit.
Ja, das ist wirklich ziemlich oft so. Hier war auch, Da wurde der, also ich habe mir auch so ein Doku angeguckt über den Fall und da wurde der Ermittler quasi, dieser Ray Biondi, habe ich ja gesagt, der wurde interviewt und der hat halt auch gesagt, ich glaube nach dem ersten Mord oder sogar nach dem zweiten, der schon, also viel brutaler war als der erste, wollten die sich quasi auch so ein bisschen nicht wahrhaben, dass das ein Serientäter sein könnte, weil das quasi auch so eine Umgebung war und so Nachbarschaften, die total schön sind, wo ich sag mal so der höhere Mittelstand der USA lebt und die konnten sich quasi gar nicht, die sind da gar nicht drauf gekommen, dass jemand quasi so ein Serienmörder da tätig ist in der, in solch, so einer Umgebung quasi. Und das kann ich dann schon irgendwie nachvollziehen, dass man da vielleicht erst gar nicht drüber nachdenkt, ne? Man denkt ja dann vielleicht irgendwie an Unfälle oder halt ein einmaliger Mord, wie bei dem ersten, da dachten die das ja auch. Aber nach diesen ganzen Hinweisen und genauen Beschreibungen und immer wieder die orangene Jacke und ne, dieses Erscheinungsbild und die kannten ihn ja schon. Also das finde ich schon echt, ja, krass, dass sie den da nicht direkt festgenommen haben.
Ja, vor allem wahrhaben oder nicht wahrhaben, ne? Das spielt ja eigentlich gar keine Rolle. So, ich verstehe es einerseits, aber andererseits hätten dadurch halt auch Menschenleben gerettet werden können, wenn man da von vornherein ein bisschen mehr danach geguckt hätte, ne? Ob das vielleicht ein Serientäter sein könnte,
Ja.
dass man da einfach, ja, vielleicht was verhindert hätte. Jetzt habe ich aber tatsächlich noch eine Frage.
Ja.
Was für psychische Erkrankungen wurden bei ihm festgestellt, weil er ja auf also unzurechnungsfähig plädiert hatte?
Ja, also eben bei der, also was genau bei der, bei dem Gerichtsprozess, da stand, weiß ich tatsächlich nicht. Dazu habe ich nichts gefunden, was genau die, gesagt haben, aber warte, ich muss mal kurz gucken. Ah ja, genau, als er dann in diese psychiatrische Klinik eingewiesen wurde, nachdem er sich das Kaninchenblut injiziert hatte, da hatten die eine paranoide Schizophrenie und eine drogenbedingte Psychose diagnostiziert.
Ja gut, dann das passt schon ein bisschen so in das Bild rein. Also ne? Wenn er wirklich wirklich davon überzeugt war, dass dieses Blut und diese ja
Ja.
Organe ihm helfen, gesund zu werden, dann kann das schon, ja, ne, kann das schon passen. Aber weißt du auch, warum er also nicht auf Unschuld plädieren konnte? Es wurde ja nicht angenommen. Weißt du das?
Ja, genau, also die haben halt nachher gesagt, dass quasi alle, die, wie er quasi die Morde, wie er da vorgegangen ist, dass es alles dazu darauf hinweist, dass er ihm, dass er wohl sich bewusst war, was er für ein Unrecht mache. Weil zum Beispiel haben die auch argumentiert, dass er sonst sich ja gar nicht vor der Polizei verstecken würde, wenn er nicht wüsste, dass das Unrecht ist oder dass es eine Straftat ist. Das
Ja,
macht ja
leuchtet ein.
schon irgendwie Sinn, ne? Habe ich mir
Ja,
auch dann auch gedacht.
das leuchtet auf jeden Fall ein, ja.
Ja, und halt die Beweise waren halt so, ja, deutlich, dass es eigentlich ziemlich klar war, dass er
Ja.
auch sich bewusst war, was er tut.
Okay, ja. Ja, crazy. Boah. Ich weiß nicht, alles, was so mit Verzehr von menschlichen Überresten, oh, ich weiß nicht, da wird mir immer richtig schlecht. Ich
Ja.
kann ja nicht mal Blutwurst essen. So, also, ich weiß nicht.
Ist
Und
sehr
das ist
guter
halt nicht am,
Vergleich.
und das ist halt nicht am Menschenblut. Das ist, ich kann das einfach nicht. So, das, ich weiß nicht.
Ja,
Ich
ich
finde
finde
zwar
es auch
so,
richtig ekelhaft. Also, ja, wie gesagt, auch ein paar Mal bei den Recherchen habe ich mir echt gedacht, nee, I can't do this anymore.
Ich meine, ich finde Vampire, so wie sie halt uns Hollywood präsentiert, ne, so schön, stark, anmutig, so gut, jetzt vielleicht nicht unbedingt Edward Cullen oder so, aber so ein Damon Salvatore
Ja.
oder ein Stephen Salvatore, der sich von Tierblut ernährt, so finde ich dann schon sehr attraktiv, muss ich gestehen. Aber nee.
What is going on? Das ist echt, ja.
Nee, so, weiß ich nicht.
Nee, das war schon echt sehr Ja, vor allem, also was ich jetzt hier gesagt habe, quasi war schon ziemlich detailliert, aber teilweise die Quellen, die ich da hatte, waren halt noch viel detaillierter, wo wirklich auch nochmal auf diese Nekrophilie-Sache nochmal genau drauf eingegangen ist. Und ich habe echt gedacht, nee. Also ich habe schon viele Fälle auch gelesen und so mich drüber informiert, aber boah, den fand ich schon so mit einer der ekelhaftesten und ja,
Ja.
brutalsten auch.
Oh. Ich habe noch nichts gegessen heute, aber ich glaube, ich will auch nichts mehr essen.
Nee, das hätte ich
So.
vielleicht am Anfang noch sagen sollen, dass bitte alle ihr Essen weglegen sollen.
Ja, wirklich. Oh mein Gott. Ja, absolutes Comeback, würde ich mal sagen, mit einem krassen Fall.
Ja, und vor allem unser erster Serienmörder.
Ja, stimmt. Hast du recht.
Ja, genau. Das war dann der dritte Fall schon. Wahnsinn.
Ja, ey, wie die Zeit vergeht, wenn ich überlege, wie wir uns kennengelernt haben. Ihr müsst wissen tatsächlich, Sonja und ich, wir kennen uns noch gar nicht so lange.
Ja.
Wir haben uns kennengelernt in einer True Crime Gruppe auf Facebook. Einfach mal so ein bisschen Background erzählen. Und da hatte tatsächlich jemand gefragt, ne, wie es aussieht, ob jemand Lust hat, einen True Crime Podcast zu starten, so zusammen. Und da hatte ich mich halt dann gemeldet und Sonja sich auch gemeldet. Wir waren dann aber ziemlich schnell ziemlich viele. Und Sonja und ich, wir haben von Anfang an schon sehr gevibed und haben uns sehr, sehr gut verstanden. Weshalb wir uns dann dazu entschlossen haben, tatsächlich unser eigenes Ding durchzuziehen.
Genau.
Und es passt aber einfach. Und innerhalb, wir haben uns sonntags kennengelernt und die Woche darauf, montags, ging die erste Folge online. Also innerhalb einer Woche haben wir alles gemacht. Wir haben das Cover designt, wir haben Social Media errichtet, wir haben uns informiert, ne, worauf wir achten müssen, etc. Und zapp, zapp, war die erste
Ja.
Folge online und unser Baby war geboren. Und
Richtig, war eine schnelle Geburt.
eine sehr schnelle Geburt. Und ich finde, wir wachsen da auch immer mehr rein, so in das Leben eines Podcasters. Nein, ich bin sehr, sehr glücklich mit Sonja, das Ganze hier durchzuziehen und wir freuen uns über jede Nachricht, die uns erreicht. Und ja, ich bin einfach happy.
Ja, das kann ich auf jeden Fall nur zurückgeben. Also es macht halt super viel Spaß und es läuft einfach, ist unkompliziert und
Richtig.
ja, ich hoffe,
Vor allem,
die.
das ist schon unsere dritte Folge. Sonja, hallo.
Ja, das ist
What's
Wahnsinn.
going
Richtig cool.
on?
Ja, nee, dann hoffe ich mal, dass nach dieser Folge uns auch noch welche hören werden. Ja.
Wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn das Ganze hier so ein bisschen anläuft, ne? Und wir einfach unser Ding weitermachen können und eventuell ja, erfolgreich damit werden.
Genau. Also wenn, wie wir das immer sagen, wenn es irgendwie Kritik gibt oder sonstiges, gerne immer schreiben. Wir hören uns alles super gerne an und diskutieren auch gerne mit euch.
Richtig,
Jo.
absolut.
Gut, Morgana, was meinst du? Sollen wir mal zum Musiktipp übergehen?
Ja.
Dann fang du doch heute mal an. Was hörst du denn so in den letzten 2 Wochen ja jetzt?
Also, ich habe nicht sehr viel Musik gehört in der letzten Zeit tatsächlich. Das Einzige, was mir die ganze Zeit in meinem Leben begegnet, ist das Baldur's Gate 3 Main Theme.
Okay.
Weil ich sehr, sehr viel Baldur's Gate zocke.
Okay.
Dadurch, dass ich halt krank bin, krank war,
Ja.
hatte ich sehr viel Zeit und hab mich dann halt immer ausgeruht und hab dabei Baldur's Gate gezockt. Hier mit einem Shoutout an Joey. Das ist mein Baldur's Gate Companion und wir fetzen da ziemlich durch. Und da gibt's übrigens auch einen Vampir in Baldur's Gate. Der heißt es Tyrion und der ist ziemlich attraktiv. Und aber der ernährt sich nur von Tieren.
Okay, ich
Also
hoffe, die
alles
Folge hat das
gut.
jetzt nicht für dich zerstört oder so.
Nein, weil Asterion ist anders. Er ernährt sich nur von Tieren und
Okay.
von mir. Also meinem Charakter. Aber er fragt vorher.
Ja.
Und er tötet mich ja auch nicht dabei. Er snackt nur. Alles
Ja,
gut.
dann geht das ja voll gleich.
Deswegen, das Baldur's Gate Main Theme
Okay.
läuft sehr oft aktuell.
Das muss ich mir mal anhören. Ich bin
Und
nämlich überrascht.
dein. Und bei dir.
Also, ich wollte eigentlich, also ich habe immer gesagt, nee, also ich habe ja im Moment eine super Lieblingsband, Sleep Token, ist kein Geheimnis, das ist mein Ding. Und ich habe die letzten zweimal habe ich tatsächlich immer etwas anderes genommen, weil ich dachte so, nee, ist zu offensichtlich, wenn ich das vortrage vor allem, wenn ich das nehme. Aber ich nehme jetzt heute trotzdem Sleep Token und ich nehme das Lied High Water, ja.
Oh, das ist ein richtig gutes Lied. Sleep Token allgemein. Ah,
Lieb's.
Das
Lieb's
ist
einfach.
Sexy Time Metal. Lieben wir.
Ehrlich, ey. Ist einfach mal. Ja, vor allem, ich finde so, klar sagen ja voll viele, die sind halt so durch TikTok irgendwie groß geworden und voll nicht berechtigt und ja, scheiße, ne? Also du weißt, was ich meine. Sagen ja gerade so die Metalheads, die Älteren, ne? Aber ich denke mir immer so, ist doch völlig egal, wie eine Band berühmt wird. Wenn die Musik geil ist, ist die geil.
Richtig.
Oder? Das ist so weird,
Richtig.
irgendwie sich daran aufzuhängen. Aber
Ist
ja.
ja mit Bad Omens auch nicht anders, ne? Da heißt es ja auch, die sind nur durch TikTok bekannt geworden und dann hast du da diese ganzen es gibt halt die Dethrone-Fans, ja, die kennen Bad Omens schon seit langem, schon
Ja.
bevor sie so populär wurden. Und dann gibt's die Just Pretend-Fans, die halt einfach nur Just Pretend, und das ist halt eins ihrer softeren Lieder, sag ich jetzt mal, das halt
Ja,
nicht
ich
so
kenne das
hart.
tatsächlich.
Ja. Und dann gehen halt diese ganzen Just Pretend-Fans auf die Konzerte, weil Bad Omens ist aktuell auf Tour. Ich werde mit meiner Bestie nämlich im Januar in München auf ein Bad Omens-Konzert gehen. Sind wir
Sehr
hyped? Wir sind absolut hyped. Yes,
cool.
let's go. Und diese ganzen Just Pretend-Fans waren halt noch nie wirklich auf einem Metal-Konzert. Und Metal-Konzerte sind halt rough, ja. Wenn du da, ne? Die kennen halt das Donut-Prinzip nicht. Bist du süß und soft wie das Äußere eines Donuts? Ja, dann bleibst du weg von der Mitte. So,
Ja.
von der Mitte des Moshpits. Und ja, die heulen halt jetzt aktuell auf TikTok viel rum. Oh ja, die Crowd, die sind so aggressiv, so, ja, Bro, wir sind hier auf einem fucking Metal-Konzert. Was erwartest du? Wenn du das nicht kannst, dann stell dich an den Rand, dann hast du das nicht.
Ja,
So,
so ist es.
ja, schwierig,
Ja, aber
aber
das sind ja im
gut.
Moment tatsächlich, ich habe da auch ein paar Videos zugesehen, dass auch ja, dass da viel so diskutiert wird auch, ne? Und auch, dass die Shows teilweise, also von der Crowd her richtig kacke sind.
Ja,
Weil,
weil die lassen Crowd-Server droppen.
ja.
Ja, ist halt ein No-Go. Und wenn du mit Crowd-Servern nicht kannst, dann stell dich halt nicht vorne an die Barrikade. Fertig.
Ja,
Und
ist halt
stell dich
so, ne?
halt an den Rand. Ich stelle mich auf Konzerten auch mittlerweile nur noch an den Rand. Weil ich einfach seit meinen Knie-OPs, ich hatte damals Knie-OPs, weil ich von Geburt an einfach scheiß Knie hatte, so.
Ja.
Wenn mich einer umschubst, dann fliege ich auf die Fresse und dann liege ich da wie so ein toter Käfer auf dem Rücken. Ja, und um das zu vermeiden, stelle ich mich halt an den Rand. Vermisse ich den Pit? Hell yes.
Ja.
Ändert's was daran, dass ich es nicht mehr kann? Nein. Stelle ich mich deswegen an den Rand? Ja, so.
Ja. So halt, ne? Da muss man halt selber auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Das ist halt wirklich, hier, der Sänger von Bad Omens hat ja in einem Video sogar selber gesagt, irgendwie. Ja, richt ihn richtig auf, alle, die da jetzt vorne stehen und nicht mehr auf andere achten und nur noch versuchen, ihr TikTok vernünftig drehen zu
Ja,
können. Ne?
richtig.
Das macht halt den ganzen Spirit einfach völlig kaputt. Und ich finde, dafür ist die Musik auch einfach von denen zu gut und das ist einfach
Richtig, ja.
schade.
Ja, absolut. Vor allem habe ich auch ein Video gesehen, da hat er, haben sie anfangs vor dem Konzert so ein Video von Peaky Blinders abgespielt.
Ach
No
cool.
fucking fighting! I repeat, no fucking fighting! Oh
Ja, schade, wenn
Mann.
das schon gesagt werden muss, ne? Weil eigentlich sind Metal-Shows da immer, also ich finde, das sind die friedlichsten Menschen überhaupt und hatte da noch nie eigentlich irgendwie Probleme mit.
Ja,
Aber
ich auch
ja.
nicht, aber das ist halt so diese neue Generation. Ach, na, ich will nicht sagen die neue Generation, aber es liegt halt einfach an den Leuten, die Musik jetzt neu kennengelernt haben durch TikTok und halt einfach Metal-Konzerten nicht konform gehen können, weil sie es einfach nicht kennen.
Ja, das ist
So.
das, echt. Ja, schade, aber ich hoffe, dass das bei eurem Konzert, wo ihr hingeht, dann viel besser wird.
Ja. Oh, ich freue mich schon so.
Das
Ich muss noch
glaube
Panzertape kaufen für meine Entführung, aber
Genau. Mach das schon.
okay, ja,
Juhu.
Sonja, war super. Hat mir
Ja.
wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir hier.
Auf jeden Fall.
Ein dickes Danke auch an meine Mom an der Stelle, die mein allergrößter Fan ist und jede Folge hört und tausendmal teilt und ja, gestern tatsächlich schon gefragt hat, wann die nächste Folge kommt.
Ach, süß.
Ja.
Ich bin auch die Einzige, die sich darauf freut, aber yeah.
Ja, aber immerhin.
Shoutout.
Shoutout to my mom. Okay, liebe Leute. Dann hören wir uns das nächste Mal, wenn ich meinen Fall vortrage.
Ganz genau.
Vortrage, das klingt so, als würde ich gleich ein Referat halten, aber ihr wisst schon.
Vorstelle.
Vorstelle, euch erzähle, ich erzähle
Genau.
euch meinen
Das war's.
Fall. Muss mich tatsächlich noch entscheiden. Ich habe aktuell drei auf der Agenda. Ich habe mich aber noch nicht entschieden. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Und dann freue ich mich schon sehr auf die nächste Folge.
Ja, ich mich auch. Und ich sage schon mal danke an jeden, der es sich wirklich bis hierhin angehört hat. Und ja, gerne Meinung schreiben und so weiter. Und
Auf
genau.
Instagram sind wir für euch erreichbar.
Genau.
Und dann wünschen wir euch wie immer noch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!
Bis dann. Tschüss.